Mein Thema sind, wie gesagt, etablierte und zukünftige Indikationen für sondenlose Herzschrittmacher. Sie haben bereits gehört, dass es momentan nur ein verfügbares System gibt, nämlich den sondenlosen Einkammerschrittmacher und das auch noch dazu momentan nur von einem einzigen Hersteller. Die Pacing-Modi, die dieser Einkammerschrittmacher bieten kann, ist der gleiche wie bei konventionellen Einkammerschrittmachern, nämlich ein VVI- oder VVIR-Modus. Ich habe hier zur Einleitung den Algorithmus, den Sie wahrscheinlich erkennen, aus den letzten europäischen Leitlinien zur Schrittmachertherapie bzw. kardialen Resynchronisationstherapie gewählt. Hier ist mehr oder weniger die Übersicht, welche Rhythmusstörung welchen Pacing-Modus erfordert, rein von der Pathophysiologie her. Und wenn man sich das genau anschaut, bleibt eigentlich für ein Einkammersystem nicht besonders viel über. Die klassische Indikation ist, wie bereits erwähnt wurde, das permanente Vorflimmern, entweder bei totalem AV-Block oder wie wir es auch in der täglichen Praxis oft sehen, bei bradykarder Überleitung. Ich möchte Ihnen in der weiteren Folge des Vortrags zeigen, dass es sowohl in der Vergangenheit als auch in der Ära, in der bisher kurzen Ära der sondenlosen Schrittmacher, das Spektrum nicht ganz so eng war für Einkammerschrittmachersysteme, wie es diese Abbildung vielleicht vermuten lassen würde. Das Zweite, womit ich mit dieser Folie hinweisen möchte, ist das Erscheinungsdatum dieser Leitlinie. Das war nämlich 2013, um genau zu sein, August 2013. Zu diesem Zeitpunkt ist gerade die allererste Zulassungsstudie des einführenden sondenlosen Schrittmacher, nämlich die Leadless-Studie, gelaufen mit dem zweiten sondenlosen Schrittmachermodell, das es am Markt gegeben hat, jetzt momentan nicht mehr, nämlich dem Nanosteam. Und was ich damit sagen will, ist, dass in den letzten für uns gültigen Leitlinien eigentlich von unserer europäischen Fachgesellschaft diese ganze neue Technologie noch in keinster Weise repräsentiert wird oder man dazu überhaupt nichts darin findet. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, das ist der Überblick über die Studienlage, Vergleich von Zweikammerschrittmachern im DDD-Modus mit Einkammersystemen im VVI-Modus. Der DDD-Modus ist in vielen oder war oder ist in vielen Endpunkten besser als das Einkammersystem, aber eben auch nicht in allen. Und besonders wenn man den härtesten Endpunkt hernimmt, die Mortalität, hat sich eigentlich in den randomisierten Studien gezeigt, dass hier kein Unterschied zwischen diesen beiden Pacing-Modi bzw. diesen beiden Systemen besteht. Das soll hier an dieser Stelle nicht ein Plädoyer für den Einkammerschrittmacher werden, aber nur ein kleiner Erinnerungsruf, dass der Einkammerschrittmacher vielleicht nicht so schlecht ist, wie er oft gesehen wird. Wie viele Patienten betrifft es überhaupt ein Einkammerschrittmachersystem, wie wir es momentan für sondenlose Schrittmacher zur Verfügung haben, beziehungsweise wie war das in der bisherigen Historie des Schrittmacherpatientenkollektivs? Ich habe hier ein paar Zahlen dazu gefunden. In Amerika zum Beispiel in den Jahren 1993 bis 2009 hatten 14% aller Schrittmacherpatienten ein Einkammersystem. Im Jahr 2009 in den USA sowie auch in vielen europäischen Ländern betrug die Rate an Einkammerschrittmachern im gesamten Schrittmacherpatientenkollektiv 15-30%. Und in den USA in den Jahren 2009 bis 2014 betrug diese Anzahl 8,7%. Nur einmal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Patienten das ungefähr betrifft. Ich möchte Sie jetzt ein bisschen durch das Indikationsspektrum der Zulassungsstudien der sondenlosen Schrittmacher führen. Die erste, wie gesagt, war die Leadless-Studie, durchgeführt zwischen Dezember 2012 und April 2013, waren lediglich 33 Patienten eingeschlossen mit dem Nanosteam-Schrittmacher. Zwei Drittel oder 67% hatten die klassische Indikation permanentes Vorhofflimmern mit AV-Block oder Vorhofflimmern mit bradykarder Überleitung. 18% einen Sinusrhythmus mit AV-Block zweiten oder dritten Grades und einer signifikanten Komorbidität, die hier definiert war als geringe Lebenserwartung oder niedriges Aktivitätslevel des Patienten. Und 15% hatten ein Sinusknotenproblem im Sinne einer Sinusbradykardie oder eines intermittierenden Sinusarrests oder eine Synkope unklarer Genese. In der Leadless-2-Studie, ebenfalls mit dem Nanosteam-Schrittmacher, waren dann schon bedeutend mehr Patienten eingeschlossen, nämlich 526, durchgeführt zwischen Februar 2014 und Juni 2015. in 56 Zentren in 3 Ländern. Auch hier die Hauptindikation 56%. Vorhofflimmern mit AV-Block, ca. 35% der Patienten hatten ein Sinusknotenproblem im Sinne einer Sinuspradikatie oder eines intermittierenden Sinusarrests oder eine Synkope unklarer Genese und 8,7% einen Sinusrhythmus mit einem intermittierenden höhergradigen AV-Block. Diese Daten wurden schon gestriffen. Das ist jetzt quasi das Indikationsspektrum der sogenannten Early Performance Group aus der Mikra-Zulassungsstudie, wo die ersten 140 Patienten ausgewertet wurden. Hier war der Haupteinteil ebenfalls ein persistierender oder eine persistierende oder permanente Vorhofsarrhythmie mit totalem AV-Block in über 51% der Patienten. Ca. 28% der Patienten hatten ein Sinusknotenproblem. Zusammen ungefähr 14% hatten einen zugrunde liegenden Sinusrhythmus mit intermittierenden AV-Block zweiten oder dritten Grades und der Rest waren dann seltenere Indikationen. Das ist jetzt das Indikationsspektrum der gesamten Mikra-Zulassungsstudienkohorte mit 725 Patienten, durchgeführt von Dezember 2013 bis Mai 2015. 64% hatten eine persistierende oder permanente Vorhofsarrhythmie mit Bradykardie im Sinne eines totalen AV-Blocks oder einer Bradykardenüberleitung. Ca. 17% ein Sinusknotenproblem, knapp 15% einen intermittierenden oder auch oft permanenten AV-Block und 3,7% andere Indikationen. In diesem Paper wurden nun die Patienten dieser Zulassungsstudien der beiden sondenlosen Schrittmachermodelle mit einem historischen Kontrollkollektiv von Einkammerschrittmacherpatienten verglichen. Das Kontrollkollektiv hat sich aus insgesamt 10 großen Studien rekrutiert, aus den Jahren 1984 bis 2008 mit insgesamt über 14.000 Patienten. Und was hier interessant ist, dass hier die klassische Einkammerindikation, so wie wir sie kennen, nämlich das permanente Vorflimmern mit AV-Block, nicht einmal die größte Gruppe dargestellt hat, sondern mit 41% war das eigentlich ein normaler Sinusrhythmus mit einem AV-Block zweiten oder dritten Grades, wobei hier leider nicht differenziert wird, wie viele dieser AV-Blockierungsstörungen permanent waren oder nur intermittierend. Im Anschluss an die Zulassungsstudien wurden natürlich auch Register ins Leben gerufen, um die Daten auch im sogenannten Real-World-Setting weiterzuverfolgen. Hier die Übersicht aus dem Mikra Post-Approval Registry, ungefähr eine gleich große Kohorte wie die Mikra-Zulassungsstudie. Auch hier ähnlich, knapp 58% hatten eine persistierende oder permanente Vorhofsarrhythmie mit einem AV-Block, also mit einer Bradykardie durch einen AV-Block bedingt oder Bradykardieüberleitung. Knapp 15% einen AV-Block bei eigentlich zugrunde liegendem Sinusrhythmus, 14% eine Synkope unklarer Genese, 8% eine Sinusknotenerkrankung und der Rest ist auf seltenere Indikationen gefallen. Das war mal die Übersicht über das Indikationsspektrum bis dato. Es gibt mit dem Mikra-Schrittmacher schon ein paar weitere Entwicklungen oder ganz aktuelle Entwicklungen, die über diese Einkammerindikation etwas hinausblickt. Das möchte ich kurz hier vorstellen. Und zwar sind es die Ergebnisse der MAS 2 und der Marvel-Studie. Diese drei Studien sind in Zusammenhang zu sehen. Es waren alles drei Machbarkeitsstudien, die von der Firma Medtronic initiiert wurden. Die Abkürzung steht für Mikroakzelerometer Sensor Study. Der Mikroschrittmacher hat ja als Sensor für den Rate-Response-Modus einen Accelerometer integriert, der Beschleunigungen in den drei Dimensionen des Raums messen kann. Und was man hier versucht hat oder hier messen wollte und letztendlich auch gemessen hat, ist, ob es möglich ist, ob dieser Accelerometer Vorhofskontraktionen sozusagen mechanisch sensen kann. Es waren hier nur eine relativ kleine Anzahl von Patienten in diese Studien eingeschlossen. Das Ergebnis ist aber positiv ausgefallen. In der MAS-2-Studie hat man versucht, diese Signale, die man mit dem Accelerometer vom Vorhof empfangen hat, noch etwas genauer zu analysieren, charakterisieren und zu filtern. Und das primäre Outcome dieser MAS-2-Studie konnte erreicht werden im Sinne einer 80%igen Detektionsrate der atrialen Komponenten. Aus diesen beiden Studien wurde dann eine Software entwickelt für einen AV-Algorithmus, der in der Marvell-Studie temporär in Patienten, die bereits einen Mikroschrittmacher haben, eingespielt wurde. Relativ wenige Patienten inkludiert, aber trotzdem, es wurden zwei Gruppen geschaffen, also es hat zwei Gruppen gegeben in dieser Studie. Die einen hatten einen permanenten AV-Block und die anderen hatten eine intakte intrinsische Überleitung. Man hat es dann verglichen, einmal den VVI-Modus mit dem und andererseits mit dem hinzugeschalteten AV-Algorithmus. Was sich gezeigt hat, dass bei Patienten, die einen totalen AV-Block haben, mit diesem AV-Algorithmus die AV-Synchronität auf 80% angehoben werden kann im Vergleich zu 37% im normalen VVI-Modus. Wie gesagt, die Ergebnisse wurden ganz rezent präsentiert am HRS in Boston. Ein zweites wesentliches Ergebnis dieser Studie war noch, dass auch bei den Patienten, wo die AV-Synchronität wieder hergestellt wurde mit diesem Algorithmus, auch das Schlagvolumen angestiegen ist. Sollte sich diese Technik bewähren oder kann das im großen Stile umgesetzt werden, wäre das sozusagen hier der nächste Schritt, um einen weiteren Pacing-Modus mit einem sondenlosen Schrittmachersystem zu erhalten, nämlich den VDD-Modus, den wir sonst kennen, auch mit einer einzelnen Sonde, wo quasi der Dipol im Vorhof sich frei im Vorhof befindet. Der einzige oder der generelle Unterschied in der Technologie ist, dass es bei einer normalen VDD-Sonde, dass man die Vorhofserregungen elektrisch gesenst hat und hier ist es eigentlich ein mechanisches Sensing. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, ein paar Bilder aus dieser Studie bzw. dieser rezenten Publikation von vor einem Monat. Also es ist wirklich sozusagen ganz, ganz aktuell. Was Sie hier sehen, sind die Segmente A1 bis A4. Die hat man definieren können mittels Akzelerometer und verschiedenen Aktionen des Herzzyklus zuordnen können. A1 etwa ist der Schluss der Mitral- und Trikuspidalklappe in der Anspannungsphase der Systole. A2 ist der Schluss der Aorten- und Pulmonalklappe. A3 ist die passive Ventrikelfüllung und das interessante Signal A4 konnte der aktiven Vorhofskontraktion zugeordnet werden. Man hat dann eben versucht, nachdem man diese Signale sozusagen mit grob definiert hat mit speziellen Blanking-Intervallen und Anwendung von Filtern, dieses Signal noch bestmöglich herauszuarbeiten, die dann in diesen AV-Algorithmus eingeflossen sind. Wie wurden überhaupt diese Signale? Wurden natürlich in allen möglichen Körperpositionen, im Liegen, im Sitzen, im Stehen, Rechts-Links-Seitenlage untersucht. Was sich gezeigt hat, hier oben sehen Sie die drei Vektoren entsprechend den drei Achsen des Akzelerometers. Das ist, dass die Signale über den Vektor 2, der im Prinzip in der Längsachse des Mikroschrittmachers verläuft, am stärksten waren. Das ist das wesentliche Ergebnis dieser Marvell-Studie. Links ist die Gruppe der Patienten mit totalem AV-Block, die mit diesem AV-Algorithmus behandelt wurden. Und im Vergleich zum VVI-Modus konnte gezeigt werden, dass, wie gesagt, die AV-Synchronität auf 80% ansteigt. Warum ist es noch nicht 100%? Wo man natürlich sagen könnte, das wäre das Ziel. Natürlich gibt es auch hier noch Probleme, dass einfach manchmal die Signale zu niedrig sind. Was natürlich auch diesen AV-Synchronitätsanteil vermindert, sind Extrasystolen oder ein Sinusknotenproblem. Rechts die Kontrollgruppe mit intakter intrinsischer Überleitung, da hat es natürlich keinen Unterschied gegeben, ob mit oder ohne AV-Algorithmus. Ich möchte zum Abschluss noch einige Ergebnisse einer interessanten, ganz rezenten Umfrage der European Heart Rhythm Association präsentieren. Und zwar hat die European Heart Rhythm Association Zentren angefragt für eine Online-Umfrage, und zwar Zentren, die quasi im IRO-Netzwerk vertreten sind, um Fragen zu beantworten zum aktuellen Stellenwert der sondenlosen Schrittmachertherapie in Europa. Es haben letzten Endes 52 Zentren quer durch Europa teilgenommen und die Fragen beantwortet, und ich möchte Ihnen einige Ergebnisse hieraus präsentieren. Das ist das Ergebnis auf die Frage, welche Argumente könnten Sie als Befragten dazu veranlassen, anstatt eines konventionellen Einkammerschrittmachersystems ein sondenloses Einkammerschrittmachersystem zu verwenden. Die häufigste Antwort mit 91% war, wenn ein zu erwartender schwieriger Gefäßzugang bevorsteht. Die zweithäufigste Antwort 87%, wenn ein Patient bereits einmal eine komplikationsbehaftete oder schwierige konventionelle Einkammerschrittmacher-Implantation gehabt hat. Für 82% wäre ein Argument permanentes Vorflimmern unsere klassische Einkammerindikation. 69% würden eher zu einem sondenlosen Schrittmacher tendieren, wenn es ein höheres Infektionsrisiko gibt. Für 47,8% war auch das hohe Alter, das ein bekanntes Argument ist, hat es eine Rolle gespielt. Immerhin 32,6% würden auch den Patientenwunsch bei dieser Entscheidung einbeziehen. Das kommt auch in der täglichen Praxis immer häufiger vor bei uns, weil die Leute sich informieren oder mittlerweile auch schon mitbekommen haben, dass es hier eine neue Technologie gibt. Für 21,7% der Befragten wäre ein sondenloser Einkammerschrittmacher dann eine bessere Option, wenn der Patient nicht schrittmacherabhängig ist. Und immerhin 17,4%, das ist interessant, würden eher zu einem sondenlosen Schrittmacher greifen, wenn es sich um einen jüngeren Patienten handelt. Und hier ist wahrscheinlich der Hintergedanke, dass man einem jungen Patienten eine jahrzehntelange Sondenkarriere mit all ihren möglichen Problemen wahrscheinlich ersparen möchte oder zumindest etwas nach hinten verschiebt. Hier ist das Ergebnis auf die Frage, welche Argumente könnten Sie dazu veranlassen, anstatt oder bei einem Patienten mit einer standardmäßigen Zweikammerindikation einen sondenlosen Einkammerschrittmacher zu implantieren. Für knapp 74% der Befragten wäre das dann der Fall, wenn nur ein geringer Pacing-Anteil zu erwarten ist. Für knapp 61% wieder das hohe Alter. 39% würden eher den sondenlosen Schrittmacher vorziehen bei physisch sehr aktiven oder sportlichen Patienten, wo man einfach durch mechanische Bewegungen einen Sondenbruch vielleicht erwartet. 28% würden bei einer normalen Linksventrikelfunktion auf ein sondenloses Einkammersystem zurückzugreifen. 26% bei einer geringen Lebenserwartung. Am interessantesten habe ich aber gefunden die Antwort F, nämlich diese knapp 11%. Das ist der Anteil der Befragten, die sagen, sie würden überhaupt nie einen Einkammerschrittmacher bei einer Zweikammerindikation implantieren, was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass eigentlich knapp 90% der Befragten das sehr wohl unter speziellen klinischen Aspekten in Betracht ziehen würden. Das ist der Ausblick, den die Befragten gegeben haben, wie sie glauben, dass die sondenlose Schrittmachertechnologie in Europa in den nächsten 2 Jahren aussehen wird. 28,3% glauben, dass die Zahl von sondenlosen Schrittmacherimplantationen um über 20% zunehmen wird. 34,8% sind der Meinung, dass es bis zu 20% zunehmen wird. 21,7% glauben, dass die Zahl an Implantationen etwa gleich bleiben wird. Und nur 4,3% glauben, dass es wieder weniger werden wird. Nicht alle dieser befragten Zentren von dieser Umfrage haben bereits sondenlose Schrittmacher implantiert, aber der geringe Teil, nämlich diese 8,7 oder knapp 10%, die noch nicht implantiert haben, gehen aber davon aus, dass diese Technologie auch bei ihnen dann in den nächsten 2 Jahren zur Anwendung kommt. In meinem Vortrag ist auch im Titel integriert, neben den etablierten, die möglichen zukünftigen Indikationen für sondenlose Schrittmacher. Und da hat mir eigentlich diese eine Folie hier gereicht, um das darzustellen. Etwas davon wurde ja schon im vorigen Vortrag erwähnt. Was wir momentan bereits zur Verfügung haben, unten ist das sondenlose Einkammerschrittmachersystem und der subkutane Defi. Womit wir als nächstes rechnen, wie schon erwähnt wurde, ist die Kombination aus diesen beiden. Nämlich, dass man einen subkutanen Defi mit einem Einkammerschrittmacher kombiniert, der dann auch antitachykales Pacing gewährleisten kann und eventuell auch eine gleichzeitige Bradyindikation abdeckt. Rechts hinüber geht es dann schon in Richtung kardiale Resynchronisationstherapie, CRTP und CRTD, wo mehrere einzelne Komponenten separat implantiert miteinander kommunizieren bzw. kommunizieren müssen, dass das funktioniert. Hier sind wir noch etwas davon entfernt, würde ich meinen. Aber die Konzepte, wie gesagt, die liegen vor. Ich bin somit auch schon am Ende meines Vortrags und bei der Zusammenfassung. Sondenlose Schrittmacher sind ungefähr seit 5 Jahren in der klinischen Erprobung bzw. in der klinischen Praxis und die Verfügbarkeit dieser sondenlosen Einkammerschrittmachersysteme hat das bisherige Indikationsspektrum von Einkammer zugunsten von Einkammersystemen bei Patienten mit standardmäßiger Zweikammerindikation unserer Meinung nach erweitert, was so viel bedeutet, dass für einzelne Patienten eine noch individualisiertere Schrittmachertherapie notwendig ist. Bezüglich den zukünftigen Ausblicken kann man sagen, dass sondenlose Konzepte für sämtliche derzeit existierenden Device-Therapien vorliegen. Die Frage ist, wann und wie das kommen wird. Das hängt meiner Meinung nach davon ab, ob die technische Umsetzung gelingt, und die sondenlosen Systeme dürfen natürlich auch in Sicherheit und Effektivität den konventionellen Schrittmachersystemen nicht unterlegen sein. Vielen Dank.